Vielen Dank für deine Einleitung. Das war eine sehr gute Hinführung zum Thema. Und ich muss euch heute schon darauf vorbereiten, dass es heute um eine etwas längere Geschichte geht. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die liegt ungefähr 3.000 bis 4.000 Jahre zurück. Eine genaue Zeit lässt sich einfach nicht festlegen. Da streiten sich die ganzen Experten noch. Und da bin ich keiner und kann mich nur auf deren Aussagen verlassen. Aber vielleicht erstmal was zu dieser Geschichte. Vor einiger Zeit, also ungefähr vor einem reichlichen Jahr, bin ich an der Geschichte von Josef hängen geblieben. Grundsätzlich ist sie mir ja bekannt. Ist ja eine Geschichte, die man, ich sag mal, von Kinderstunde ab 3 Jahre eigentlich mehrfach hört, viele Predigten drüber gehalten werden. Aber irgendwie hat sie mich neu begeistert. Vor allem der Teil, in dem es um die 7 fetten und die 7 mageren Kühe ging. Und die fetten Jahre, das ist ja inzwischen schon fast sprichwörtlich geworden. Aber bevor ich den Text vorlese, noch ein kleiner Rückblick in Josefs Leben. Aber das ganz nur oder nur als kleine Erinnerung, um euch in die Zeit mitzunehmen. Und ich knüpfe nahtlos bei dir an. Das Leben von Josef war 17 Jahre lang perfekt, weil er der Lieblingssohn von Jakob war. Also die Zeit, um die es hier gerade geht, da war er 17 Jahre. Finn, fast. Dein Alter. Er war Sohn von Beruf. Ich denke, da kennt ihr auch Leute. Es war perfekt für ihn, aber eben nur für ihn und nicht für seine Brüder. Und ich stelle mir Josef zu dieser Zeit immer als einen sehr unangenehmen Zeitgenosse vor. So eine kleine, unangenehme Petze. Mir sind ja noch andere Wörter eingefallen, aber die sage ich nicht. Einer, der jeden Fehler der Brüder und Halbbrüder zum Vater trägt und dafür letztendlich noch belohnt wird. Deshalb war er auch bei allen unbeliebt, außer bei seinem Vater. Und er hatte ja, wir reden immer von diesen 12 Brüdern, aber es gab ja noch einige Halbbrüder oder noch mehr Halbbrüder, die damit dazugehören von einigen Nebenfrauen. Das muss eine ganz schöner Haufen gewesen sein an Brüdern. Ja, er war bei allen unbeliebt, außer bei seinem Vater. Und der war in dieser Situation natürlich auch nicht ganz unschuldig. Und dann noch die beiden Träume, in denen sich die Gaben und dann Sonne, Mond und Sterne vor ihm verbeugen. Das waren die letzten Tropfen, die dann das Fass für seine Brüder zum Überlaufen brachten. Sie hassten ihn so sehr, dass sie ihn umbringen wollten. Letztendlich wurde er als Sklave verkauft und kam so nach Ägypten. Tiefer konnte eigentlich der Absturz nicht sein. Vom Lieblingssohn zum Sklaven. Aber schon hier sieht man Gottes Plan. Der Plan, den Gott mit ihm hat. Und Gott hat zu dieser Zeit schon an Josef gearbeitet. Der Josef, der in Ägypten dann an Potiphar verkauft wurde, das war schon ein anderer Josef. Er musste viel arbeiten und alles, was er tat, gelang ihm. So können wir es lesen. Und letztendlich wurde Josef zum Verwalter für den gesamten Besitz von Potiphar. Gott segnet Potiphar durch Josef. Könnt ihr es nachlesen? 1. Mose 39, Vers 5. Von da an segnete der Herr Potiphar und ließ es ihm Josef zuliebe gut gehen. Und das ist schon das Erste, was wir heute lernen können. Gott kann durch uns andere segnen. Mit seinen Segen dürfen wir nicht sparsam umgehen. Den dürfen bzw. müssen wir weitergeben. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Das kann auf verschiedene Arten passieren, je nachdem, wie Gott dich gesegnet hat. Das kann Gebet sein, das kann praktische Hilfe sein, das kann Freundlichkeit sein. Geld und andere Sachen gehen natürlich auch. Als Josef wegen Potiphars Frau dann unschuldig im Gefängnis landet, wirkt Gott weiter und bereitet alles weiter vor. Auch hier wurde er wieder zum obersten Gefangenen ernannt und hat sich um alles gekümmert. Wenn man das so liest, der Gefängniswärter hatte wahrscheinlich nichts mehr zu tun. Aber auch hier begegnen ihm wieder Träume, und zwar die vom Mundschenk und vom Bäcker. Aber die Situation ist diesmal anders als bei seinen eigenen Träumen. Gott schenkt ihm die Bedeutung der beiden Träume. Es ist Gottes Sache, Träume zu deuten, so lesen wir es im Text. Und das ist eine sehr wichtige Feststellung von Josef. Nur so kann er die Bedeutung weitergeben und 3 Tage später deren Erfüllung sehen. Der Mundschenk darf wieder zum Pharao und der Bäcker wurde gehängt. 2 Jahre nach dieser Begebenheit beginnt unser Text, um den es heute Morgen geht. Ich lese nach der Neues Leben Bibel, 1. Mose 41, Vers 1 bis 57. Es ist ein bisschen ein längerer Text, aber ich möchte euch trotzdem komplett lesen, einfach, dass man den Zusammenhang hat. 2 Jahre später träumte der Pharao, dass er am Nilufer stand. In dem Traum stiegen plötzlich 7 fette und gesunde Kühe aus dem Fluss und begannen am Ufer zu weiden. Dann stiegen 7 magere, hässliche Kühe aus dem Fluss und stellten sich neben die 7 fetten Kühe. Und die mageren, hässlichen Kühe fraßen die fetten, gesunden Kühe auf. Da erwachte der Pharao. Bald schlief er wieder ein und hatte einen zweiten Traum. 7 Ähren wuchsen auf einen einzigen Halm, und jede einzelne Ähre war schön und prall gefüllt. Doch dann plötzlich wuchsen 7 weitere Ähren an dem Halm. Doch diese waren verkümmert und vom Ostwind vertrocknet. Die verkümmerten Ähren verschluckten die 7 schönen Ähren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum gewesen war. Am nächsten Morgen war der Pharao sehr beunruhigt über die Bedeutung der Träume. Er ließ alle Wahrsager und Gelehrten Ägyptens zu sich kommen und erzählte ihnen seine Träume, aber keiner von ihnen konnte sie deuten. Da sprach der Mundschenk beim König vor. Majestät, heute ist mir mein Versäumnis wieder eingefallen, sagte er. Vor einiger Zeit, als sie auf dem obersten Bäcker und mich zornig waren, haben sie uns ins Gefängnis werfen lassen. Eines Nachts hatte der Bäcker und ich einen Traum, und jeder Traum hatte eine Bedeutung. Wir erzählten die Träume einem jungen Hebräer, einem ehemaligen Sklaven des Oberbefehlshabers, der königlichen Leibwache. Er sagte uns, was unsere Träume bedeuteten. Und alles traf genauso ein, wie er es vorausgesagt hatte. Ich wurde wieder in meine Stellung als Mundschenk eingesetzt und der oberste Bäcker wurde gehängt. Sofort schickte der Pharao nach Josef und er wurde schnell aus dem Gefängnis herbeigeholt. Josef ließ sich die Haare schneiden und wechselte seine Kleider und trat vor dem Pharao. Letzte Nacht hatte ich einen Traum, erzählte der Pharao ihm. Und keiner kann mir sagen, was er bedeutet. Doch ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst. Deshalb habe ich dich rufen lassen. Es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät, antwortete Josef. Nur Gott kann es. Aber er wird ihnen sicher etwas Gutes ankündigen. Der Pharao erzählte ihm den Traum. Ich stand am Ufer des Nils, sagte er. Plötzlich stiegen 7 fette und gesunde Kühe aus dem Fluss und begannen am Ufer zu weiden. Dann stiegen 7 weitere Kühe aus dem Fluss. Sie waren dünn und ausgemergelt. Und ich habe in Ägypten noch nie so hässliche Tiere gesehen. Die mageren Kühe fraßen die 7 fetten auf, die zuerst aus dem Wasser gestiegen waren. Aber danach waren sie trotzdem noch genauso hässlich und mager wie zuvor. Dann erwachte ich. Ich schlief wieder ein und hatte einen zweiten Traum. An einem Halm wuchsen 7 schöne, pralle Ähren. Nach ihnen wuchsen 7 verkümmerte, vom Ostwind vertrocknete Ähren aus dem Halm. Und die vertrockneten Ähren verschlangen die Schönen. Ich habe die Träume meinem Wahrsagern erzählt, aber keiner von ihnen konnte mir sagen, was sie bedeuten. Beide Träume bedeuten dasselbe, antwortete Josef zum Pharao. Gott hat ihnen durch sie mitgeteilt, was er tun wird. Die 7 fette Kühe und die 7 schönen Ähren stehen für 7 reiche, fruchtbare Jahre. Die 7 mageren, hässlichen Kühe und die 7 vertrockneten Ähren stehen für 7 Hungerjahre. Gott hat ihnen gezeigt, was er tun wird. In den nächsten 7 Jahren wird es in ganz Ägypten reiche Ernten geben. Nach ihnen werden jedoch 7 Jahre des Hungers kommen. Sie werden so schwer sein, dass der Überfluss vergessen sein wird. Der Hunger wird das Land aufzehren, die Hungersnot wird so schrecklich sein, dass sich niemand mehr an die guten Tage erinnern wird. Dass sie den Traum 2-mal geträumt haben, bedeutet, dass diese Ereignisse bei Gott beschlossene Sache sind und dass sie bald eintreten werden. Mein Rat lautet, lassen Sie einen weisen Mann suchen und ihn über ganz Ägypten setzen. Der Pharao sollte Minister ernennen, die in den 7 guten Jahren den 5. Teil der Erde als Steuern einziehen. Sie sollen alles Getreide der 7 guten Jahre in den königlichen Vorratshäusern, in den Städten sammeln und aufbewahren. Auf diese Weise wird es genug Vorrat für die 7 Hungerjahre geben und das Volk wird nicht verhungern. Josefs Vorschlag fand Gehör beim Pharao und seinen Beratern. Und sie beratschlagten, wer für diese Aufgabe ernannt werden sollte. Da sagte der Pharao, wer könnte besser dafür geeignet sein als Josef? Er ist ein Mann, der ganz offensichtlich vom Geist Gottes erfüllt ist. Und er wandte sich an Josef und sagte, da Gott dir die Bedeutung der Träume offenbart hat, musst du der weiseste Mann im Land sein. Hiermit ernenne ich dich zu meinem Stellvertreter. Mein Volk soll deinen Einweisungen gehorchen, nur ich allein werde im Rang noch über dir stehen. Und der Pharao sagte zu Josef, hiermit gebe ich dir die Vollmacht über ganz Ägypten. Dann streckte er ihm seinen königlichen Siegelring an den Finger. Er gab ihm kostbare Gewänder und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Außerdem stellte er Josef einen 2-sitzigen Wagen zur Verfügung. Und wo immer er hinkam, ließ man ausrufen, werft euch vor ihm nieder. So erhielt Josef die Vollmacht über ganz Ägypten. Und der Pharao sagte zu Josef, ich bin der König, aber ohne deine Zustimmung soll niemand in Ägypten auch nur eine Hand oder einen Fuß heben. Der Pharao gab Josef den Namen Zephanat-Pinach und gab ihm Asenat zur Frau. Sie war die Tochter des Potiphera, dem Priester von On. So übernahm Josef die Regierungsgewalt über ganz Ägypten. Er war 30 Jahre alt, als er der Stellvertreter des Pharaos, des Königs von Ägypten, wurde. Josef verließ den Pharao und reiste durchs ganze Land. In den nächsten 7 Jahren gab es überall reiche Ernten. In diesen Jahren zog Josef einen Teil der Ernte aus ganz Ägypten ein und ließ sie in die Vorratshäuser der Stadt bringen. In jede Stadt den Ertrag der sie umgebenden Felder. Nach 7 Jahren waren die Getreidespeicher bis zum Rand gefüllt. Es gab Korn wie Sand am Meer, so viel, dass man es nicht mehr abmessen konnte. In dieser Zeit vor der Hungersnot bekamen Josef und seine Frau Asenat 2 Söhne. Asenat war die Tochter von Potiphera, dem Priester von On. Josef nannte seinen ältesten Sohn Manasse, denn er sagte, Gott hat mich all meinen Kummer und die Familie meines Vaters vergessen lassen. Seinen 2. Sohn nannte er Ephraim, denn er sagte, Gott hat mir am Land meiner Leiden Kinder geschenkt. Schließlich gingen die 7 Jahre des Überflusses zu Ende. Danach begannen die 7 Hungerjahre, so wie Josef es vorausgesagt hatte. Auch in den angrenzenden Ländern herrschte Hungersnot. Aber in Ägypten waren die Vorratshäuser gefüllt. Doch auch in Ägypten begannen die Menschen schließlich zu hungern. Sie flehten den Pharao um Nahrung an und sagten zu ihnen. Und er sagte zu ihnen, geht zu Josef und tut, was er euch sagt. Als die Hungersnot immer drückender wurde, ließ Josef die Vorratshäuser öffnen und verkaufte den Ägyptern das Getreide. Auch die Menschen aus den benachbarten Ländern kamen nach Ägypten, um Getreide bei Josef zu kaufen. Denn auf der ganzen Welt herrschte großer Hunger. Ja, soweit der etwas längere Text. Es ist einfach schwierig, so einen Text in kürzere Zusammenhänge zu fassen. Aber ich denke, es ist auch einfach mal ganz interessant. In welcher Zeit das genau spielt, das ist nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Es gibt einige Historiker, die die Geschichte von Josef in der Zeit von Ramses II. Vermuten. Andere gehen von den anderen Pharao aus. Die ganze Zuordnung ist sehr schwierig, weil die Pharaonen damals natürlich nur ihre eigenen Heldendaten und Erfolge an ihre Wände schreiben und gemalt haben. Oder malen ließen, die haben es ja nicht selber gemacht. Misserfolge oder Erfolge von anderen hatten dort natürlich nichts verloren. Aber es gibt eine wandgemalte Geschichte, in der ein Fremder einen Siegelring bekommt. Wie hier in unserer Geschichte. Aber bis jetzt sind es nur Spekulationen, ob das auf Jesus hinweist, das weiß halt keiner. Aber wie können wir uns das Ägypten von damals vorstellen? Dass die Ägypter sehr fit waren, das ist ja bekannt. Die Pyramiden und viele Dinge aus dieser Zeit zeigen den großen Wissensstand von den Menschen damals. Es wird davon ausgegangen, dass zu dieser Zeit ungefähr 2 bis 3 Millionen Menschen in Ägypten lebten. Es gab damals schon viel Sand dort. Die Wüste war halt auch schon da. Aber in den am meisten bewohnten Streifen, das bezog sich alles auf den Nil und die Gegend in seiner Nähe. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, die können wir mal anwerfen. Da müsst ihr mal ein bisschen um mich rumgucken, dass ihr seht. Ich denke, auf der Karte sieht man es relativ gut. Das ist das bewohnbare Ägypten, was ja so grün dargestellt ist. Ägypten, das waren ca. 900 Kilometer Nil durchs ganze Land. In dem ganzen Land waren ungefähr 20 bis 30 Kilometer Breite um den Nil waren bewohnbar. Und ungefähr 180 Kilometer vom Mittelmeer begann das Nildelta, was am Schluss eine Breite von 160 Kilometern erreichte. In diesem oberen Nildal, also wo es nur Nil gab und kein Delta, gab es komplizierte Deich- und Bewässerungssysteme, um die ganzen Felder ringsherum zu bewässern. Im Nildelta, weiter unten, Richtung Meer, gab es sehr viele Deiche und Entwässerungssysteme, da diese Gegend eher sumpfig war. Grundsätzlich war Ägypten ein fast regenloses Land und völlig vom Nil abhängig. Für eine florierende Landwirtschaft und Viehzucht war eine große Menge an Nilschlamm notwendig. Da kam jedes Jahr mit dem Fluss, wurde damit angeschwemmt. Bei zu wenig Wasser hatten die Menschen am oberen Flusslauf ein Problem. Und bei zu viel Wasser die Menschen am Nildelta. Meistens hat das Ganze ganz gut funktioniert. Und die Ägypter waren komplett unabhängig von Regen. Aber letztendlich waren sie trotzdem von der Natur extrem abhängig. Manchmal vergessen wir das heute. Aber gerade die Überschwemmungen in den letzten Jahren, die haben die Macht und die Kraft von Wasser ziemlich deutlich gezeigt. Der griechische Historiker Herodot hat ungefähr 450 vor Christus gelebt, hat Ägypten damals kurz und gut beschrieben. Ägypten ist ein Geschenk des Nils. Durch die Unabhängigkeit vom Regen wurde Ägypten damals auch als die Kornkammer der Antike bezeichnet. Was Josef hier in Ägypten geleistet hat, war phänomenal. Das hat er aber eigentlich nur geschafft, weil er sich ganz auf Gott verlassen hat und weil der Pharao und Josef natürlich auch das Reden Gottes ernst genommen haben. Das Ganze war ein Wahnsinnsprojekt und hat garantiert enorm viel Geld gekostet. Und gerade in den fetten Jahren war das Verständnis wahrscheinlich nicht bei allen dafür da. Letztendlich war es eine enorme Steuererhöhung. Ein Fünftel der Ernte wurde einkassiert und in die Vorratshäuser gebracht. 20% der Ernte. Jedes Jahr, 7 Jahre lang. Letztendlich war das so viel, dass von diesen 20% pro Jahr alle Ägypter und noch viele andere wieder ein Jahr davon leben konnten. Aber wo ist in dieser alten Geschichte die Brücke in unsere Zeit? Ich mag diese alten Geschichten, aber ohne Bezug zum Heute bleiben es eben nur alte Geschichten. Die Brücke sind für mich die Menschen, die Leute, die an diesem Großprojekt beteiligt waren. Es waren verschiedene Gruppen, verschiedene Typen, verschiedene Charaktere. Und unsere Aufgabe, unser Projekt heute, das ist der Gemeindebau. Nicht unbedingt nur der am Gebäude, wobei das auch zutrifft. Ich meine aber vielmehr den Gemeindebau am Menschen. Einerseits müssen wir alle miteinander klarkommen und als Gemeinde an unserer Zukunft arbeiten. Andererseits haben wir auch heute immer noch einen klaren Auftrag, das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und es ist nicht immer einfach. Aber vielleicht hilft uns die Geschichte von Josef an dieser Stelle weiter. Und ich hoffe, dass ich uns das heute etwas rüberbringen kann und uns somit einen kleinen Spiegel vorhalten kann. Es wäre schön, wenn sich vielleicht jeder bei einem der Charaktere und der Typen hier oder in einer Eigenschaft wenigstens etwas wiederfindet. Vielleicht auch bei mehreren, da nicht immer alles sehr abgegrenzt ist und sich vieles auch vermischt. Aber es sind alles Charaktere und Eigenschaften, die notwendig sind und die zusammen im Sinne von gemeinsam notwendig sind. Als erstes stand hier überhaupt noch keine Aufgabe, sondern nur das Problem. Wir können im Vers 27 lesen, die 7 mageren Kühe, mageren hässlichen Kühe und die 7 vertrockneten Ähren stehen für 7 Hungerjahre. Gott hat ihnen gezeigt, was er tun wird. Mehr steht hier nicht. Der Pharao bekommt letztendlich nur das Problem gezeigt. Keinerlei Lösung. Das, was Gott in den nächsten Jahren tun wird, mehr zeigt Gott hier nicht. Nur der Ausblick auf die 7 Jahre, die reichen, und auf das Problem in 7 Jahren. Das ist der Traum und die Bedeutung. Und ich würde hier mal mit den Träumern anfangen. Oder nennen wir sie mal Visionäre, das klingt vielleicht ein bisschen schöner. Hier hat jemand einen Traum, eine Vision, aber keine Lösung, zumindest noch keine. Und das brauchen wir auch heute. Das ist in unserem Gemeindeleben sehr wichtig. Auf der einen Seite können es wirkliche Träume oder Visionen sein, in denen Gott einzeln uns irgendetwas mitteilt oder Aufgaben verteilt. Auf der anderen Seite sind es aber auch die Träume und Visionen für uns als Gemeinde, um Gottes Wort weiterzugeben. Trauen wir uns, die eigentlich mal auszusprechen oder einfach mal drüber nachzudenken, auch wenn sie vielleicht verrückt und nicht realistisch sind? Ohne Träume oder Visionen gäbe es unsere Gemeinde nicht. Ohne Träume oder Visionen gäbe es kein D-Licht. Und ohne Träume oder Visionen gibt es viele Dinge nicht, die auf den ersten Blick nicht umsetzbar wären. Einfach mal Ideen aussprechen und die wirken lassen. Manchen ist vielleicht noch der Begriff Brainstorming bekannt. Dabei werden Ideen einfach unkommentiert in eine Runde geworfen und nicht zerredet. Das ist nicht einfach, weder für den, der seine Gedanken ausspricht, noch für den, der zuhören muss. Aber haben wir als Gemeinde eine Vision, wo wir hinwollen? In den Himmel wäre natürlich auch die richtige Antwort, aber mir geht es mehr um die Aufgaben, die wir hier noch haben. Der Traum des Pharaos hat alles weitere ins Rollen gebracht. Trauen wir uns auch mal zu träumen? Ich bin gespannt, was alles ins Rollen kommt und was Gott daraus macht. Im Vers 33, dort lesen wir, mein Rat lautet, dass sie sich einen weisen Mann suchen und ihn über ganz Ägypten setzen. Hier treffen wir schon auf den nächsten Charakter oder die nächste Eigenschaft, der weise Mann. Und ich würde hier gerne mal die Mehrzahl verwenden und auch die Frauen mit dazu einschließen. Mein Rat, suche einen weisen Mann oder eine weise Frau. Ich möchte es mal mit einem Augenzwinkern so ausdrücken. Die Träumer und Visionäre, die haben ein Ziel vor Augen. Meistens ein sehr weit entferntes und nicht oder schwer erreichbares Ziel. Aber letztendlich haben sie keinen Plan, wie man dahin kommt. Und an dieser Stelle kommt die Weisheit ins Spiel. Die Weisen sind selten. Hier steht, dass der Pharao jemanden suchen soll mit Weisheit. Da gibt's wahrscheinlich nicht so viele. Und hier sind nicht die ganz Schlauen gemeint. Weisheit lässt sich für mich immer schlecht erklären. Aber ich habe einen Satz gefunden, der das für meine Begriffe sehr gut beschreibt. Weisheit ist die Fähigkeit, das Leben aus Gottes Sicht zu sehen und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, Weisheit ist ein Geschenk Gottes und eine verantwortungsvolle Aufgabe. Die weisen Männer und Frauen haben einen anderen Blick, einen prüfenden Blick. Und es wird bestimmt manche Visionen für gut befunden, aber manche eben auch nicht. Die Weisheit ist wie so ein Sieb oder ein Vlies. Einiges wird durchfallen und einiges wird herausgesiebt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, wie Gold geschürft wird. Gibt ja da manchmal so Dokumentationen im Fernsehen. Und eine Methode dazu sind riesige Waschanlagen, in denen Tonnen von Erde mit einem LKW reingeschüttet werden und mit Wasser und durch die Trommeln gewaschen werden. Schlamm, Steine, Dreck, das fällt alles hinten wieder raus, wird weggespült. Aber am Schluss liegt so ein kleines Vlies, wo alles drüber fließt. Und dort bleiben ganz kleine Goldkörner hängen. Ich weiß, der Vergleich hinkt auch. Aber die Aufgaben von weisen Männern und Frauen ist genau das. Mit dem Sieb des Heiligen Geistes die Goldstücke herausfiltern. Und das ist eine sehr schwere, aber notwendige Aufgabe. Der nächste Charakter oder die nächste Eigenschaft ist die Planung. Josef musste hier planen. Und zwar sehr lange im Voraus. Er hat für 14 Jahre im Voraus planen müssen. Und das ist eine sehr lange Zeit. 7 Jahre lang mussten 20% der Erde gespart werden. In einer Zeit des Überflusses ist das nicht einfach und schwer zu erklären. Aber auch hier ist mir noch eine interessante Randbemerkung aufgefallen. Das Getreide der umliegenden Felder wurde in die Speicher gebracht. Also es war alles irgendwo übers Land verteilt in verschiedene Speicher und nicht zentral in einen riesigen Speicher. Nach 7 Jahren waren die Speicher voll. Das zeigt einerseits den Überfluss, aber andererseits auch die gute Planung von Josef. Wir machen als Gemeinde auch sehr viele Pläne. Finanzpläne, Jahrespläne, Dienstpläne, Kinderstundenpläne, Reinigungspläne, Ablaufpläne vom Gottesdienst und noch viele mehr. Das ist alles notwendig und zum Glück haben wir Leute, die das machen. Aber es ist auch sehr wichtig, oder das ist alles sehr wichtig, um gut haushalten zu können. Denn auch als Gemeinde haben wir fette und magere Jahre. Und ich meine das nicht nur finanziell. Wir können auch geistigen Hunger leiden oder einen Überfluss darin haben. Ich finde es wichtig, dass wir dafür den Blick nicht verlieren. In den fetten Jahren vergessen wir schnell, dass es auch andere Zeiten geben wird. Ebenso in den dürren Jahren. Wenn wir mit Gottes Hilfe planen, können wir auch dürre Zeiten überstehen. Aber bei aller Planung dürfen wir eins nicht vergessen. Gott. Wenn wir unsere Pläne mit Bleistift schreiben und Gott den Radiergummi geben, dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Die nächste Gruppe habe ich hier mal die Finanzierer und Loslasser genannt. Ich weiß, über Geld redet man nicht, aber es ist notwendig. Und der Pharao musste für Josefs Projekt riesige Summen locker machen. Es mussten viele Kornspeicher gebaut werden. Und ich hatte immer noch so die Vorstellung aus der Kinderstunde, dass da so ein paar Scheunen im Land verteilt standen, wo das Korn drin war. Aber so war es nicht. Die Vorstellung ist irgendwie falsch, weil das hätte nie gelangt. Es gibt Berichte über einen Kornspeicher in der Stadt Theben aus dieser Zeit. Der war so riesig, dass er so viel Getreide fassen konnte, dass 20.000 Menschen ein Jahr lang ernährt werden konnten. Also 20.000, das ist so ganz grob Stolberg und Talheim zusammen. Für ein Jahr, also das muss ein riesiges Teil gewesen sein. Auch als Gemeinde brauchen wir Geld. Einfach nur zum Leben, aber auch für die Umsetzung von Visionen. Und hier können wir alle immer wieder Danke sagen, dass das aufgeht und funktioniert. Und an dieser Stelle gehört auch das Loslassen und das Vertrauen auf den richtigen Umgang mit dazu. Der Pharao hat Josef in diesen Dingen völlig freie Hand gelassen. Ich gehe mal davon aus, dass er trotzdem Rechenschaft darüber ablegen musste. Aber Loslassen fällt schwer. Wir sind immer wieder versucht, mit Geld oder mit keinem Geld die Gemeinde oder bestimmte Bereiche zu steuern. Dafür gebe ich kein Geld. Wenn er das so macht, dann spende ich nichts mehr. Das sind so Sätze, die ich schon gehört habe. Aber ich sehe Geld auch als ein Segen Gottes an. Es stimmt, manchmal ist es wirklich ungerecht verteilt. Aber auch wenig Geld ist in unserem Land sehr viel wert. In unserem Land wird viel geschimpft und gemeckert. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist es schon ein Jammern auf hohem Niveau. Und so viel will Gott ja gar nicht. In der Bibel wird immer vom Zehnten geredet. Und der ist für alle gleich viel. Und Gott hat's versprochen, dass er uns dafür belohnt. Probiert's einfach mal aus. Das nächste sind die Arbeiter. Die, die richtig zupacken und etwas bewegen. Ohne die nützt mir keine Vision was. Der beste Plan ist wertlos, wenn ihn keiner umsetzt. Das ganze Geld nützt nichts, wenn es nur auf der Bank oder im Tresor liegt und niemand da ist, der es letztendlich verbraucht. Da müssen Leute her. Und Josef hat sehr viele davon gebraucht. Steine behauen oder Ziegel, die gebrannt werden mussten. Es müssten die Felder bestellt werden, es musste die Ernte eingeholt werden, es musste letztendlich aber auch wieder verteilt werden. Alles in allem waren da Massen unterwegs und in Bewegung. Diese Gruppe wird oft unterschätzt und übersehen. Es sind die vielen kleinen Zahnräder, die ein Gemeindeleben erst ermöglichen, die Veranstaltung ermöglichen, die Mission ermöglichen. Es sind die praktischen Dinge, die einfach getan werden. Der Bau und die Instandhaltung der Gebäude, die Heizung, die Technik, der Abwasch, die Blumen, der Putzdienst und noch vieles mehr. Was hier unbedingt mit hineingehört, das sind die Bäder. Das ist auch richtig praktische Arbeit. Es gibt viele, die beten. Und für andere beten und mit anderen beten. Viele, die für Veranstaltungen beten oder für die Gemeinde beten. Auch für die Stadt beten und auch für die Regierung. Es sind diejenigen, die sich die Sorgen und Nöte der anderen anhören und mit Tragen helfen. Es sind diejenigen, die für die beten, die selbst noch nicht oder nicht mehr beten können. Und das sind die Fundamente der Kornspeicher. Ohne diese würde vieles zusammenbrechen und vieles wäre nicht möglich. Danke, dass ihr das tut. Ich hoffe, du hast dich irgendwo entdeckt. Gott segne dich dafür und schenke dir immer wieder Kraft für deine Aufgabe, für deine Begabung und auch für deine Visionen. Nur wenn alles zusammenspielt, kommt etwas Sinnvolles heraus. Dafür ist Gemeinde da, das ist Gemeinde. Ich wünsche uns den Mut, dass wir Visionen neu aussprechen und sie mit Gottes Hilfe angehen. Ich wünsche uns die Weisheit, um zu unterscheiden, was daran gut ist und was nicht. Ich wünsche uns einen Plan, damit wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich wünsche uns den Mut, materielle Dinge für Gott einzusetzen. Er wird's belohnen. Und ich wünsche uns die Kraft, einfach mit anzupacken. Ich wünsche uns die Ausdauer im Gebet. Gebet bewirkt etwas, weil es bei Gott ankommt. Das alles tun wir nicht für uns als Gemeinde. Gott hat Josef dafür gebraucht, das Getreide nicht nur in Ägypten zu verteilen, sondern auch an andere. Auch die Menschen aus den benachbarten Ländern kamen nach Ägypten, um Getreide bei Josef zu kaufen. Denn auf der ganzen Welt herrschte großer Hunger. Behalten wir unser Getreide nicht für uns. Geben wir davon ab, indem wir ganz praktische Hilfe leisten und dabei auch den anderen von Jesus erzählen, das, was er für uns getan hat.